Man liest dann oft irgendetwas, oh, norwegisches Modell, aber das könnte man mal ausprobieren. Aber welche negativen Auswirkungen das auf unseren Organismus haben kann, das wird oftmals nicht in Erwägung gezogen.
Die legendäre norwegische Trainingsmethode wird seit Jahren heiß diskutiert. Und das zu Recht. Denn egal ob im Skilanglauf, im Triathlon oder eben im Laufsport, die Profis holen nach diesem Trainingsprinzip große Erfolge. Und das will man dann im Kleinen gleich zu Hause nachmachen, oder? Aber Achtung, die norwegische Trainingsmethode ist weder ein aktueller Trend, noch für alle LäuferInnen mal ebenso schnell umsetzbar. Was sich hinter dem Double-Threshold-Training und den High-Volume-Einheiten der NorwegerInnen so verbirgt, erklärt uns in dieser Folge Trainer Kurt König. Kurt ist nicht nur selbst seit vielen Jahrzehnten begeisterter Athlet und hat schon viele ProfisportlerInnen trainiert, sondern bildet aktuell als Trainer des Scarpa Trail Youth Teams eine neue Trailrunner-Generation aus. Von ihm erfahren wir, was wir als BreitensportlerInnen von den NorwegerInnen so lernen können. Zum Beispiel, was geplante Regeneration oder die Wettkampfverpflegung angeht. Ich bin Lilly aus der Achilles Running Redaktion, konnte heute wirklich richtig viel dazulernen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Kurz Insiderwissen. Hallo Kurt, es freut mich total, dass du heute wieder Gast bei uns bist und du warst ja schon mal da. Deswegen auf ein Neues, wie geht's dir denn?
Ich freue mich auch, dass ich wieder mit dabei sein darf. Es hat mir beim letzten Mal unheimlich viel Spaß gemacht und mir persönlich geht's momentan sehr, sehr gut. Nur, wenn ich aus dem Fenster rausschaue und das Wetter so begutachte, dann muss ich sagen, es kann besser werden. Es schneit nämlich draußen bei uns.
Ja, und das, obwohl wir ja schon einige Monate im Jahr sind, ne? Also ich muss sagen, ich habe hier das allererste Mal seit ziemlich langer Zeit mal wieder Sonne, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und ich hoffe, das hält auch noch eine Weile an. Und einige von unseren ZuhörerInnen kennen dich bestimmt noch von der Folge, wo es darum ging, wie man von der Straße auf die Trails kommt. Daher die Frage, auch wenn das Wetter heute schlecht bei dir ist, aber vielleicht war es ja letzte Woche anders. Was war denn dein liebstes Training die letzte Woche?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich letzte Woche im Grunde nicht so gut gefühlt. Ja. Ich habe einen niedrigen HRV-Wert gehabt, habe schlechte Schlafwerte gehabt und dementsprechend war mein Training nicht so sehr prickelnd. Ich habe mich vorwiegend im Fitnessstudio aufgehalten, auf dem Crosstrainer, habe eine Spinning-Einheit eingelegt und am Samstag noch ein Zirkeltraining. Und erst seit gestern geht's bei mir wieder aufwärts. Woran das gelegen hat, kann ich im Endeffekt nicht sagen. Vielleicht ist es der Stress auf die Vorbereitung zu dem Podcast heute.
Aber ich hoffe doch mal nicht. Das werden wir jetzt schon gut machen.
Ja, ich denke auch, dass wir es hinkriegen werden.
Also da drücke ich dir auf jeden Fall erstmal noch die Daumen, dass du dich schnellstmöglich erholst und dass dann noch gute Trainings kommen werden. Und wir bleiben ja heute thematisch auch im Trainingsbereich. Und da würde ich sagen, wird es auf jeden Fall ganz besonders spannend. Denn mit deiner Expertenhilfe beleuchten wir nämlich jetzt ein Thema, was medial immer präsenter wird. Also ich sehe das bei immer mehr verschiedenen Accounts. Und zwar geht es um die Trainingsmethode der NorwegerInnen. Und kommt natürlich als allererstes die Frage auf, woher kommt denn die norwegische Trainingsmethode überhaupt? Und seit wann ist sie denn so populär?
Also man muss jetzt da mal festhalten, dass es sich hierbei nicht um eine plötzlich revolutionäre Neuerung handelt, sondern vielmehr ist es ein Ergebnis einer langen Entwicklung, die sich über die letzten 100 Jahre erstreckt hat. Sie baut auf den Erkenntnissen und Praktiken früherer Trainer, Sportwissenschaftler und Athleten auf und kombiniert diese mit modernen Technologien und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und vielleicht lohnt sich dabei mal ein Blick in die Vergangenheit, wie sich das ganze System eigentlich des Langstreckenlaufs, weil ich denke, dass der Langstreckenlauf oder die Methoden des Langstreckenlaufs auch in andere Sportarten Einklang gefunden haben. Beginnen wir doch einmal mit den 1920er und 1930er Jahren. Dort wurde der Langstreckenlauf von finnischen Läufern dominiert und inspiriert. Vor allen Dingen der Sportwissenschaftler Lauri Pikkala und der Langstreckenläufer Paavo Nurmi, der neunfacher Olympiasieger zwischen 5 und 10.000 Meter gewesen ist, kombinierten erstmals lange Läufe mit kurzen Intervallen. Man kann davon sprechen, dass es sich dabei um einen Vorläufer des Intervalltrainings gehandelt hat. Dann haben auch wir Deutsche einen Anteil daran. Der Trainer Woldemar Gerschler und Arzt Herbert Reindl entwickelten dann das klassische Intervalltraining mit definierten Herzfrequenzzielen. Beispielsweise haben die die Belastung bei 180 BPM festgelegt und die Erholung bei 120 BPM. Allerdings war das dazu mal unheimlich schwierig einzuhalten. Man hat ja keine Methoden da gehabt, wir haben noch keine Herzfrequenzmesser gehabt und so weiter. Dann in den 40er Jahren haben die Schweden ihre Expertise damit einfließen lassen, und zwar ein Gösta Holmér entwickelte das erste Fahrtspiel. Ja, es war nicht so strukturierte Form wie Intervalltraining, aber das wurde auch von Langstreckenläufern wie Heck oder Andersen genutzt und hat die zu zahlreichen Weltrekorden geführt. Dann kam natürlich die Lichtgestalt der 40er und Anfang 50er Jahre, Emil Zátopek, mehrfacher Olympiasieger, und der hat das erste perfektionierte intensive Intervalltraining kreiert mit hohen Wiederholungszahlen. Der ist beispielsweise 60 mal 400 Meter mit 200 Meter Trabpausen hat er runtergespult. Also das ist ein Pensum, das ist unglaublich.
Also ja, wenn ich überlege, dass ich nach meinen 12, 13 Einheiten, wenn ich mal die Treppe hoch muss, danach schon maximal fertig bin, ja, liegt das außerhalb des Vorstellbaren.
Ja, das ist eine mentale Geschichte. Ja, ja. Auf der Bahn 60 mal 400. Da muss man den Kopf schon ausschalten können. Ja. Dann in die 50er Jahre waren da die Ungarn recht relativ führend, die intensivere Form des Intervalltrainings hervorgerufen haben und den Sándor Iáros zu mehreren Weltrekorden geführt hat. Und dann kam ein ganz entscheidender, ich sage mal, Anker in diesem System. Und zwar in den 60er Jahren hat der neuseeländische Lauftrainer Arthur Lydiard das Training dahingehend revolutioniert, dass er einen periodisierten Ansatz gefunden hat. Ja, das bedeutet, dass das ist ein systematischer Ansatz, der darauf abzielt, die Trainingsbelastung über einen längeren Zeitraum zu optimieren. Mhm. Ja, anstatt konstant gleich zu trainieren, ist das Training in verschiedene Phasen und Zyklen eingeteilt worden. Hohe Laufumfänge mit moderater Intensität in der Vorbereitungsphase, gefolgt von Bergläufen und spezifischen Intervalltraining in der Wettkampfperiode. Ja. Und das Konzept wurde von Olympiasiegern wie Peter Snell übernommen. Und parallel dazu hat aber auch der deutsche Mediziner und Sportwissenschaftler Ernst van Aken eine ähnliche Methode entwickelt, aber ohne starre Vorgabenvolumen. Er hat da Bücher geschrieben wie die schonungslose Therapie, programmiert für 100 Lebensjahre und so weiter. Und dieses System wurde dann auch von Harald Norpott, der hat die Silbermedaille 1964 über 5000 Meter gewonnen, übernommen und der unter anderem auch mich trainiert hat schon. Ja, das waren sehr, sehr intensive Trainingseinheiten bei ihm zu Hause in Telte, was ich nie vergessen werde. Ja, dann die 70er und 80er Jahre wurden von den Trainern und Läufern Bill Bowerman und Bill Dellinger etabliert, die den Ansatz hartes Training, leichter Tag etabliert haben, das mit 2 bis 3 intensiven Intervalltraining pro Woche einherging.
Das kommt mir verdächtig bekannt vor.
Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema der Norweger. In den 1990ern von Marius Backen. das ist der Kopf hinter dieser ganzen Geschichte, entwickelt wurde. Und zwar, er baute sein Training auf den polarisierten Ansatz auf. Auf das kommen wir nachher irgendwann einmal später.
Genau.
Und er entwickelte das Konzept der Double Threshold Days, bei dem an einem Tag zwei Läufe unterhalb der individuellen anaeroben Schwelle mit kontrollierter Laktatmessung absolviert werden. Und dann wurde dieses Prinzip in den 2000ern, er hat das Prinzip an den Gerd Ingebrigtsen, das ist der Vater der von Jakob, Hendrik und Philipp Ingebrigtsen, übergeben, aber das System wurde von denen noch verfeinert. Man kann jetzt über den Gerd Ingebrigtsen, das ist man kann da zweigeteilter Meinung sein über den. Wir wissen ja, dass die Söhne gegen ihn Prozesse führen. Mhm. Ja, aber trotzdem hat der ein System eingeführt, das diese Athleten zu unheimlichen Erfolgen geführt hat. Wir wissen, dass die afrikanischen Athletinnen oder Athleten in dem Fall natürlich den Jakob Ingebrigtsen fürchten. Ja, er ist ein knallharter Typ. Ja, aber nicht nur sie wurden durch diese Methode inspiriert, sondern auch Christian Blumenfeld, Olympiasieger. Jetzt lass mich mal überlegen, 2021. Ja, und auch Gustav Iden, auch ein Weltklasse-Triathlet, wurde von dieser Methode inspiriert. Und auch der Eisschnellläufer Nils van der Poel, nicht zu verwechseln mit Mathieu van der Poel, dem Radfahrer.
Ja.
Und der wurde Olympiasieger 2022 über 5 und 10.000 Meter im Eisschnelllauf. Ja, aber der hat dann noch paar andere Elemente mit eingebaut. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ja, aber das sind eigentlich diese Eckdaten, wie eigentlich dieses System von Marius Backen zustande gekommen ist. Ja, der wurde ja auch von diesen ganzen Systemen inspiriert und hat halt dann versucht, einen besonderen anderen Ansatz daraus zu generieren.
So, an dieser Stelle wollen wir euch den heutigen Partner der Folge Scarpa vorstellen. Denn egal nach welcher Trainingsmethode wir trainieren, das richtige Schuhwerk ist ja das A und O. Besonders, wenn du wie ich gerne auf den Trails unterwegs bist, dann weißt du ja auch, wie wichtig Stabilität, Grip und Support sind. Und mit dem Rebel Run 2 hat Scarpa das Trailrunning Game aufs nächste Level gebracht. Der kommt nämlich mit dem innovativen 360-Grad 3S-Frame, einer bahnbrechenden Technologie, die deinen Fuß komplett umhüllt. Damit fühlt sich dann jeder Schritt kontrollierter an und jeder Richtungswechsel auch dynamischer. Und das, egal wie anspruchsvoll das Gelände ist. Und bequem ist der Rebel Run 2 auch noch. Er ist leicht, atmungsaktiv und passt sich perfekt an deinen Fuß an. Die Sohle ist super gedämpft und ihr 6mm Profil sorgt für einen sicheren Halt auf jedem Untergrund. Mal ganz ehrlich, was will man denn mehr fürs Abenteuer auf dem Trail? Sichere dir jetzt 20% Rabatt auf alle Trailrunning-Modelle von Scarpa mit dem Code TRAILRUN25. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
Ja, dann auf jeden Fall erstmal danke für die kleine Zeitreise. Das hat ja hinten raus natürlich richtig Sinn ergeben, sonst hättest du es ja gar nicht erzählt. Und es ist schon ganz spannend, dass das aus den sozusagen mit dem Namen dann so in den 90ern aufkam und dass man gerade jetzt so diese Trouble Threshold Sessions ja auf Insta echt bei vielen Menschen, sag ich mal, verfolgen kann. Deswegen die Frage, wie ist denn die norwegische Trainingsmethode überhaupt aufgebaut?
Die norwegische Methode zeichnet sich ja im Prinzip durch die, wie ich schon gesagt habe, durch eine Kombination aus hohem Trainingsvolumen und Intensitätsverteilung aus, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen basiert. Wie wir ja schon gesagt haben, dass die sich ja aus den Erfahrungen, die Lauftrainer, Sportwissenschaftler, Athleten, die gesammelt haben, die fließen damit ein. Und das Wesentliche dieser Methode ist, dass ein hohes Volumen bei niedriger Intensität durchgeführt wird. Das heißt, ein hoher Anteil an Grundlagentraining. 80% des Trainings finden in diesem Bereich statt. Und zwar unterhalb der Laktatschwelle. Wir bezeichnen sie jetzt als LT1, weil sie die Basis für eine solide aerobe Ausdauer darstellt. Dann haben wir schon angesprochen, die Double Threshold Days. Neben dem umfangreichen Grundlagentraining wird natürlich gezielt das Schwellentraining eingesetzt, um die Laktatschwelle, ich werde es nachher noch erklären, LT2, nach rechts zu verschieben. Dies ermöglicht den Athletinnen oder Athleten eine höhere Intensität über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und dann das Besondere an dieser norwegischen Methode sind die sogenannten Double Threshold Days, bei dem zweimal täglich Schwellentraining durchgeführt wird. Also an einem Tag, man hat eine Pause dazwischen, vielleicht vor 6-8 Stunden, und dann führt man die nächste härtere Einheit durch. Aber dann ist entscheidend, dass das Training von denen einer genauen Kontrolle unterliegt. Die Intensitäten werden mit Hilfe der Laktatmessung kontrolliert. Also nicht mit Herzfrequenzmessung, sondern exakt mit der Laktatmessung. Dann ist es so, dass das Training im Prinzip, ich sage jetzt mal im Prinzip, auf das polarisierte Training aufgebaut ist. Das bedeutet, dass etwa 80% des Trainings bei niedriger Intensität durchgeführt wird und die restlichen 20% bei hoher Intensität. Jetzt muss man allerdings festhalten, aber wir erklären das vielleicht später dann nochmal, dass es sich hierbei nicht um ein reines polarisiertes Training handelt, weil beim polarisierten Training wird der sogenannte Graubereich, der sich zwischen der Laktatstufe 1 und der Laktatstufe 2 bewegt, rausgelassen wird. Aber das sollte man vielleicht noch dann an einer anderen Stelle.
Genau, das war erstmal nur für den Überblick.
Genau.
Was würdest du sagen, warum sind die NorwegerInnen oder die norwegischen SportlerInnen gerade mit der Methode so erfolgreich? Also du hast ja gerade von dem hohen Trainingsvolumen mit niedrigpulsigen Bereichen erzählt. Und ich frage mich, ob das vielleicht so ein bisschen das Geheimnis ist. Also was würdest du sagen, warum feiern sie solche Erfolge?
Puh, das ist schwer jetzt mit einem Satz zu erläutern. Also erstens einmal denke ich, dass es sich um eine komplexe Mischung aus Faktoren handelt, bei dem der Fokus ganz klar auf einem hohen Trainingsvolumen liegt, der im niedrigen Pulsbereich durchgeführt wird, wie ich gerade schon vorhin angesprochen habe. Das ist ja auch das Problem, was wir bei vielen Amateursportlern oder Hobbysportlern oder Anfängern immer wieder feststellen müssen, dass in diesem niedrigen Pulsbereich einfach zu hart trainiert wird. Die Leute sind einfach zu schnell unterwegs. Ja?
Ja, oder man hat am Anfang gar nicht die Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich gerade eben erst angefangen hat, dass man auch niedrigpulsig bleibt und kann das Ego dann aber nicht zurücklassen. Das sieht man ja auch ganz oft.
Ja, das ist,
oder hört davon.
Ja, das ist ganz klar. Es kommt immer auf den Charakter des Einzelnen an. Wer die rudimentären Eigenschaften nicht in den Griff bekommt, der wird nie ein richtig guter Sportler werden. Ich sehe das immer wieder, wenn ich auf der Loipe, ich bin ein leidenschaftlicher Skilangläufer, auf der Loipe unterwegs bin. Ich laufe meinen Stil locker durch und schaue und achte darauf, dass ich nicht zu hochpulsig unterwegs bin. Dann manche, die hängen sich dann hinten rein, denen sehe ich in die Augen an, dass das Tempo für sich eigentlich viel zu hoch ist. Ja, aber jetzt zurückzukommen, warum die norwegischen Sportler so erfolgreich sind. Wir müssen ja festhalten, dass sich das jetzt nicht nur auf die Läufer, auf die Ingebrigtsen bezieht, sondern wir haben die Triathleten, die Weltklasse sind. Wir haben die Skilangläufer. Die Norweger haben sämtliche Medaillen, also bei den Herren, sage ich jetzt einmal, sämtliche Medaillen bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Jetzt in Trondheim. Ja, also sicherlich spielen da andere Faktoren auch noch mit der Rolle bei den Skilangläufern, aber man muss sagen, dass die norwegischen Athletinnen und Athleten großen Wert auf wissenschaftliche Erkenntnisse und deren praktischen Anwendung legen. Ja.
Wie sieht's da eigentlich aus? Also Gibt es aktuell Studien zu der Methode, aus denen wir auch irgendwelche Verallgemeinerungen ziehen können?
Also, ich sage jetzt einmal so, die Grundlagen, die sind gut erforscht. Ja, was verstehe ich jetzt unter Grundlagen? Wir wissen, was es für Bedeutung hat, wenn wir an der Laktatschwelle laufen. Ja, also zu Schwellentrainings liegen ausführliche wissenschaftliche Studien vor. Ebenso ist es mit dem polarisierten Training. Auch hier gibt es zahlreiche Studien dazu. Allerdings muss man dazu sagen, die norwegische Methode, haben wir ja vorhin schon angesprochen, zeichnet sich durch eine spezifische Kombination dieser bewährten Trainingsprinzipien aus. Allerdings ergänzt durch die sogenannten Double Threshold Days. Und dazu gibt es eigentlich noch keine umfangreichen Studien dazu. Ja, aber dennoch würde ich sagen, können daraus Verallgemeinerungen gezogen werden, da die Grundprinzipien dieser Methode auf bewährte wissenschaftliche Erkenntnisse basiert. Ja, und das Schwellentraining, das polarisierte Training, die Bedeutung der Laktatschwellen, die sind gut erforscht und sind auf verschiedene Ausdauersportarten anwendbar. Es ist natürlich aber wichtig zu beachten, dass individuelle Anpassungen und Variationen je nach Sportart, Athlet und Athlet notwendig sein können.
Hast du selber eigentlich damit schon Erfahrungen gemacht?
Also ich selber nimmer. Ja, also ich meine, klar, das Schwellentraining hat immer schon Einfluss auf die Trainingsmethodik gehabt, auch bei mir. Allerdings solche Double Threshold Days habe ich persönlich selber nur unterbewusst mal einbauen lassen, ohne dass ich diese Kenntnisse dazu gehabt habe. Wir sind beispielsweise einmal an einem Vormittag haben wir einen Berglauf mit 600 Höhenmeter gemacht und am Nachmittag haben wir das Gleiche nochmal gemacht. Im Prinzip ist das Gleiche, ja. Aber wir haben natürlich nicht darauf geachtet, wie sich da der Laktatspiegel im Blut entwickelt hat. Ja, aber allerdings muss ich immer wieder feststellen oder immer wieder beobachten, auch bei unseren Sportlern vom Scarpa Trail Youth Team, dass was versucht wird, solche Double Threshold Days in das Training einzubauen. Häufig werden diese Einheiten nur kurz vor Wettkämpfen eingebaut, ohne auf ausreichende Reaktionen zu achten. Und zudem muss man sagen, fehlt den Athleten oft die notwendige aerobe Kapazität, um diese Einheiten überhaupt zu verkraften. Ja, man liest dann oft irgendetwas, oh, norwegisches Modell, oh, das könnte man mal ausprobieren, aber welche negativen Auswirkungen das auf unseren Organismus haben kann, das wird oftmals nicht in Erwägung zu. Ja, das muss ich machen. Ja.
Ja, das funktioniert doch. Also warum sollte das nicht was für mich sein? So, wenn man genau. Das gelesen hat, oh, das macht schneller, ja. Perfekt, nehme ich.
Genau so ist es. Das ist ja oftmals auch ich habe letztens einmal einen Artikel auf meiner Facebook-Seite geschrieben über Social Media. Viele lassen sich davon beeinflussen. Ja, das ist ja nicht nur im Laufsport so, das ist in der Optik. Ist das so und das muss ja nicht immer das Richtige sein, ja?
Nee, auf gar keinen Fall. Also gut, dass du das auch nochmal ansprichst und lass uns mal ein bisschen tiefer da eintauchen. Nehmen wir mal an, wir sind eine Athletin, die das körperlich, mental und alles super gut schaffen könnte. Wie würde denn dann so eine Trainingswoche aussehen, so eine typische, wenn man sich nach dem norwegischen Modell richtet?
Also gut, ich gehe jetzt einmal, wir betrachten das jetzt einmal aus den Augen eines Spitzenathleten. Also dieses Training ist gekennzeichnet, das habe ich ja schon vorhin angesprochen, dass ein Großteil der Trainingswoche wird mit niedrig intensivem Training verbracht. Also das umfasst lockere Läufe oder andere Ausdauereinheiten auf dem Fahrrad oder was weiß ich auch beim Schwimmen, die darauf abzielen, die aerobe Basis zu stärken. Das sind Einheiten, die typischerweise in einem Pulsbereich unterhalb der Laktatschwelle absolviert werden. Und zwar sprechen wir hier von LT1. Ich erkläre das dann schon mal. Ja, das ist die Laktatschwelle 1. Dann wird ein- bis zweimal pro Woche werden intensive Schwellentrainingseinheiten eingebaut, die darauf ausgerichtet sind, die Laktatschwelle zu verschieben, zu verbessern und den Körper darauf einzustellen, das Laktat effizienter abzubauen. Und wir haben ja gesagt, dass das Double Threshold Training, wir bauen das eventuell zweimal in der Woche ein. Und dabei ist allerdings darauf zu achten, und jetzt komme ich wieder auf die Ingebrigtsens zurück, die absolvieren zweimal je Woche so ein Training im Schwellenbereich. Und zwar konkret heißt es bei denen, wenn ich jetzt Intervalle in einer Länge von 2000 bis 3000 Meter mache, absolvieren die das in einem Lauftempo, das sie beim Halbmarathon anstreben würden. Kürzere Intervalle, beispielsweise zwischen 400 und 1000 Metern, laufen sie in einem Renntempo, das sie bei einem 5 oder 10.000 Meter Rennen laufen würden. Also die gehen nicht her und rennen volle Pulle. Ergänzt wird das Schwellentraining allerdings, wir brauchen das ab und zu, aber der Anteil der beträgt maximal 10%. Also wir absolvieren 80% im Grundlagenbereich Training, vielleicht 10% in diesem Schwellentrainingbereich, 10 bis 15%, vielleicht sind es 20%, das ist immer abhängig, in welcher Phase wir uns befinden. Und die hochintensiven Intervalle, bei der wir die VO2 Max verbessern, betragen auch ungefähr 10%. Und wichtig ist natürlich die Regenerationszeit. Ja, weil wir müssen natürlich dem Körper die Gelegenheit geben, sich zu erholen und an diese Trainingsreize anzupassen. Und die Anpassung erfolgt nur während der Erholungsphase. Ja, und da möchte ich jetzt einmal auch einfügen, was der Jakob Ingebrigtsen sagt. Ja, der sagt, ich zitiere das jetzt, wer seinen Ehrgeiz zu zügeln versteht, verkraftet schnelle Einheiten in größerer Häufigkeit. Dann ergänzt er weiter. Einer der größten Fehler vieler Leute ist, hart zu trainieren. Sie vertrauen sich zu wenig. Die bekommen ein schlechtes Gewissen im Endeffekt. Wer sich in 5 bis 6 Wochen vor einem Wettkampf zu sehr verausgabe, dem falle es oft schwer, dies am Tag des Rennens zu replizieren. Ja, das predige ich seit Jahren und das predige ich auch bei unseren jungen Athleten vom Scapa Trail Youth Team. Ihr seid oftmals zu schnell unterwegs, die Regenerationszeiten werden nicht eingehalten und so weiter. Und dann ist natürlich auch bei den Norwegern, den habe ich zuerst schon mal angesprochen, dass die Kontrolle der Trainingszonen von entscheidender Bedeutung ist. Ja, die Laktatmessungen werden eingesetzt, um das Training präzise zu steuern und sicherzustellen, dass der Athlet, ich spreche jetzt hier nur von Athleten, weil ich weiß jetzt nicht, welche Spitzenathletin nach dieser Methode trainiert.
Ja. Wir haben jetzt auch nichts gefunden in der Vorbereitung.
Ja, darum spreche ich jetzt immer vom Athleten. Diese Leistungsüberwachung ist entscheidender Bestandteil. Ja. Und dass diese Methode funktioniert, hat auch eindrucksvoll dieser Christian Blumenfeld, der Triathlet. Ich glaube, das ist der Athlet, der die größte bisher gemessene VO2 Max vorzuweisen hat. Aber das ist ja nicht alles. Die VO2 Max ist ja nur ein Bestandteil bei der Leistungsentwicklung.
Genau, aber falls das trotzdem jemanden interessiert, wir haben dazu auch eine Podcast-Folge, da könnt ihr gerne mal reinhören, da geht es um den Laufparameter der VO2 Max und was das eigentlich bedeutet, wenn man die Person ist mit der größt gemessenen VO2 Max. Ja. Aber wir sind ja bei der norwegischen Trainingsmethode jetzt.
Genau, die baut ja eher auf die Schwellenleistung auf. Gut.
Genau, und da hast du ja auch gerade immer mal wieder erwähnt, dass das Spezielle ja auch ist, dass man diese Double Threshold Days hat. Und da macht man ja 2 Einheiten am Tag, die sich da befinden. Warum?
Ja, das ist auch eine gute, berechtigte Frage. Und wie gesagt, wir haben ja schon eingangs erwähnt, dass es das dient ja mehreren spezifischen Zwecken. Und zwar die in erster Linie zur Optimierung der Ausdauerleistung beitragen soll. Durch die Aufteilung des Schwellentrainings auf 2 Einheiten pro Tag kann die Belastung gezielter gesteuert werden. Es ermöglicht im Prinzip eine effizientere Anpassung der Laktatschwellen, da der Körper in kürzeren Abständen mit der entsprechenden Belastung konfrontiert wird. Dann ermöglicht es auch ein höheres Gesamtvolumen ohne Überlastung. 2 Trainingseinheiten ermöglichen es meines Erachtens nämlich ein höheres Gesamtvolumen an Schwellentraining zu absolvieren, als wenn ich ständig über der Schwelle laufe. Ja? Das reduziert das Risiko von Übertraining. Allerdings, wie gesagt, es muss gut überwacht werden. Und von Verletzungen. Ja, man schafft im Endeffekt einen höheren Gesamtumfang an relativ schnellen Kilometern. Ja, weil wenn ich jetzt knapp unterhalb der Schwelle laufe, ist es natürlich trotzdem nur eine zügige Geschwindigkeit, die wir da laufen. Dann ist es auch noch ein weiterer Punkt, ist, durch die zweimalige Belastung im Schwellenbereich an einem Tag wird eine optimale Anpassung des Körpers an diese spezifische Belastung erreicht. Es führt zu einer verbesserten Fähigkeit, das Laktat abzubauen, und höhere Intensitäten über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und wir haben natürlich dadurch auch eine bessere Kontrolle der Laktatwerte. Ja, wir bewegen uns in einem gewünschten Bereich und das kann natürlich auch zur Effizienz des Trainings beitragen.
Ja, und halt zur kontrollierten Regeneration.
Ja,
ne?
Ganz klar, also. Ganz klar. Weil, wie gesagt, die Daten, die erheben, das ist ja das datengesteuerte Training, die zeigen natürlich relativ schnell, wann ich zu intensiv unterwegs bin. Wenn sich der Laktatspiegel im Blut nicht reduziert, dann weiß ich, dass ich irgendwas falsch mache. Ja?
Ja, und dann weiß ich, dass der Muskelkater sehr, sehr lange bleiben wird.
Ja, das kommt nur dazu. Ja.
Wir haben bei unseren Recherchen auch gefunden, dass es beim klassischen Schwellentraining ja so ist, dass das Belastungspauseverhältnis bei ungefähr so 2:1 liegt. Bei den NorwegerInnen ist es ja jetzt ein bisschen anders, da liegt es ja bei ungefähr 4:1. Hat das ähnliche Gründe oder warum machen die das so?
Ja, also im Prinzip ja. Es variiert ja natürlich immer nach Trainingsansatz. Also es bedeutet ja, klassischerweise wird ja das Verhältnis von 2:1 verwendet, was bedeutet, dass die Belastungsphase doppelt so lang ist wie die anschließende Erholungsphase. Wenn wir das Verhältnis 4:1 wählen, ist die Belastungsphase 4-mal so lang wie die der Pause. Ja, beispielsweise, wenn ich jetzt 4-minütige Intervalle mache, habe ich eine Minute Pause. So ist das eigentlich zu verstehen. Und Hauptzweck, der besteht darin, die Zeit, die der Athlet in unmittelbarer Nähe der Laktatschwelle verbringt, zu maximieren. Die Zone ist entscheidend für die Verbesserung der Fähigkeit, Laktat abzubauen. In der Zone kann der Körper noch das Laktat abbauen. Aber wenn wir natürlich, oder schneller abzubauen, wenn wir uns über der Schwelle bewegen, dann dauert es viel, viel länger. Ja? Dann durch das Verkürzen der Pausen wird natürlich die Erholungszeit reduziert und das führt zu einer höheren durchschnittlichen Trainingsintensität über die gesamte Einheit. Wir zwingen den Körper dadurch, sich schneller an die anaerobe Belastung anzupassen. Wir haben ja auch einen gewissen Anteil von anaerober Kapazität in dieser Trainingseinheit drinnen, weil wir bewegen uns ja zwischen LT1 und LT2 in so einer Art Mischform. Dann wollen wir natürlich erreichen, dass durch die kürzeren Pausen dass wir uns effizienter an die anaerobe Belastung anpassen. Das verbessert die Fähigkeit, das Laktat abzubauen und die Leistung auch unter diesen anspruchsvollen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Und durch die kürzeren Pausen wird im Endeffekt der Körper gezwungen, sich schneller von der anaeroben Belastung zu erholen. Und ja, das ist eigentlich das, was die Ursache für das Verhältnis 4:1 ist.
Ja, klingt halt im Gesamtsystem total schlüssig, warum man das macht.
Eigentlich schon, ja.
Ja, und du hattest ja jetzt auch schon angesprochen, dass sich ja viel auch in diesem High-Volume-Prinzip bewegt. Und es gibt ja aber auch in so klassischen, das kennt ja eigentlich jeder, der sich auf irgendeinen Wettkampf vorbereitet, gibt es ja auch die, sag ich mal, langsamen, langen Einheiten. Aber wie unterscheidet sich das denn?
Also der Unterschied zwischen dem High-Volume-Prinzip der norwegischen Methode und den langen, langsamen Einheiten in der klassischen Methode liegt halt einfach in der Intensität und der Art der Kontrolle. Gell? Also das norwegische Modell legt großen Wert auf die genaue Kontrolle der Trainingsintensität, oft mit Hilfe von Laktatmessungen. Wenn ich mir die Ingebrigtsen anschaue, dann denke ich, dass die ausschließlich mit Laktatmessungen arbeiten. Und das ermöglicht halt eine präzisere Steuerung und Belastung des Trainings. Ja. Und im klassischen Modell wird die Intensität oft eher nach Gefühl oder nach Herzfrequenz gesteuert, was zu einer größeren Variabilität führt, als wie wenn ich ständige Laktatmessung durchführe. Und das Ziel der norwegischen Methode ist es halt, die aerobe Kapazität maximal zu entwickeln, ohne den Körper zu überlasten. Und darum trainieren die ja eigentlich sehr, sehr viel in diesem niedrigschwelligen Bereich unter LT1. Ja, und durch die präzise Kontrolle der Intensität wird sichergestellt, dass der Athlet in einem Bereich trainiert, der die aerobe Anpassung optimal fördert. Und im klassischen Trainingsmodell liegt der Fokus eher auf dem Absolvieren einer bestimmten Distanz. Heute stehen 20 Kilometer auf dem Programm oder ich gehe 1,5 Stunden zum Laufen und ohne dabei eigentlich die Intensität zu kontrollieren. Ja. Und der LIT-Bereich, also Low Intensity Training, so wird das genannt. Und die trainieren ja, wie gesagt, unter der LT1-Schwelle. Also der Körper hauptsächlich Fette zur Energiegewinnung nutzt. Und das ist natürlich wichtig, um die Mitochondrien zu schulen und die Kapitalisierung der Muskeln zu verbessern. Ja, wir brauchen einfach dann, die Muskelversorgung wird halt einfach optimiert. Und dann können wir jetzt natürlich in einen Bereich, wo ich sagen muss, dass das norwegische Modell, das haben wir ja vorhin gehört, den Ansatz des polarisierten Trainings verfolgt. Ja, das bedeutet, dass 80% des Trainings im LIT-Bereich stattfindet, Low Intensity, und 20% des Trainings findet im hohen Intensitätsbereich statt. So, jetzt gibt's aber einen entscheidenden Unterschied zwischen einem reinen polarisierten Training und dem Training der Norweger. Das reine polarisierte Training ist darauf ausgerichtet, dass wir, wie bei den Norwegern auch, dass wir uns im LIT-Bereich bewegen. Das heißt, unterhalb der ersten Laktatschwelle, LT1. Das haben beide gemeinsam. Jetzt liegt der Fokus beim polarisierten Modell allerdings auf hochintensiven Intervallen, die darauf abzielen, die VO2 Max zu verbessern, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Und dieses Modell verzichtet komplett auf den Trainingsbereich zwischen LT1 der ersten Laktatschwelle und LT2 der zweiten Laktatschwelle. Dieser Bereich wird als sogenannte Grauzone bezeichnet oder auch, jetzt gibt es da noch einen anderen Ausdruck, Sweet Spot.
Das kenne ich, ja.
Und da verzichtet, also diese Trainingsmethode verzichtet komplett auf diesen Bereich, auf diese Grauzone. Und anders sieht es beim norwegischen Modell aus. Das norwegische Modell nutzt die gesamte Bandbreite zwischen LT1 und LT2, um die Schwellenleistung zu optimieren. Ja? Und durch dieses Double Threshold Training wird halt die Fähigkeit auch verbessert, wie gesagt, Laktat abzubauen, und die haben wir zuerst schon angesprochen, und höhere Intensitäten zu verkraften. Und das über einen langen Zeitraum. Ja. Wenn wir das jetzt einmal zusammenfassen wollen, dann kann man sagen, dass das polarisierte Modell stark auf die Verbesserung der VO2 Max durch hochintensive Intervalle und auf viel Grundlagenausdauer ausgerichtet ist. Und das norwegische Modell stärker auf die Verbesserung der Schwellenleistung durch gezielte Schwellentraining und Nutzung der Grauzone ausgerichtet ist. Ja, und deshalb kann man auch sagen, dass das in gewisser Weise das norwegische Modell auch eine Art polarisiertes Training ist.
Ja, das war sehr verständlich. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über den größten Teil des Trainings gesprochen, und zwar über das Laufen. Es gibt ja aber noch so ein kleines ungeliebtes Kind, zumindest von vielen BreitensportlerInnen, was sich da Krafttraining nennt, was man ja trotzdem integrieren sollte. Ist das bei der norwegischen Sache auch ein Thema? Weißt du das?
Also, ich muss jetzt einmal dazu sagen, natürlich, ganz klar. Mhm. Ja, aber es ist meines Erachtens, hat es auch jetzt in anderen Trainingsmethoden einen starken Einfluss. Es ist so, dass nicht nur bei den Norwegern, sondern auch bei uns deutschen Athleten und bei anderen, sogar bei afrikanischen Läufern, hat das funktionelle Training beispielsweise hat es einen starken Einfluss, ja, und zwar, dass das laufspezifische Muskulatur gestärkt wird. Das bedeutet, dass Übungen ausgewählt werden, die Bewegungen und die Belastungen beim Laufen simulieren. Im Gegensatz, ich glaube, dass da etliche Athleten eher darauf verzichten, an Maschinen zu trainieren, weil eher versucht wird, mehrere Muskelgruppen gleichzeitig zu trainieren. So mache ich jetzt beispielsweise, ich gehe gerne einmal in der Woche Zirkeltraining, manchmal mache ich das auch zweimal in der Woche und versuche da mehrere Muskelgruppen gleichzeitig zu stärken. Dann ist es wichtig, da legen die Norweger auch unheimlich großen Wert drauf, dass man die Muskulatur zu stärken, die eine effiziente Laufbewegung ermöglichen. Dazu können insbesondere die Beinmuskulatur, Quadrizeps, Gesäßmuskulatur, Rumpfmuskulatur und auch Übungen wie Kniebeugen, Ausfallschritte, Rumpfstabilitätstraining und vor allen Dingen auch polymetrische Übungen. Polymetrische Übungen sind zum Beispiel so Sprungübungen, ja, werden dann eingesetzt. Und dann werden wird Krafttraining auch zur Verbesserung der Laufökonomie und Verletzungsprävention eingesetzt. Ja, eine starke Muskulatur, ist klar, ermöglicht einen kraftvolleren Abdruck und eine stabilere Körperhaltung beim Laufen. Aber nicht nur beim Laufen, aber der Skilangläufer, der Triathlet, wenn der stundenlang auf dem Fahrrad sitzt, dann ist das essentiell. Verletzungsprävention haben wir ja schon angesprochen. Gerade im Trailrunning-Bereich ist es meines Erachtens unheimlich wichtig, dass die Stabilität und die Belastbarkeit der Gelenke und Sehnen erhöht werden.
Und ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall für alle Zuhörenden da draußen festhalten, egal nach welcher Methode ihr trainiert,
Ja.
Krafttraining bringt uns einfach weiter und bewahrt uns vielleicht auch vor der ein oder anderen Verletzung, sodass man sagen kann, dass es dazu beiträgt, auch wirklich gesund zu laufen.
Auf alle Fälle, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur, dass ich zum Laufen gehe, des Laufens willens, da ist es meines Erachtens nicht damit getan, sondern man muss einen ganzheitlichen Ansatz muss man wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und viel Abwechslung ins Training bringen.
Ja. Genau. Zu einem allumfassenden Ansatz in einem Training gehört ja auch die Ernährung dazu. Und dafür begeistern wir uns immer ganz besonders. Haben da die NorwegerInnen irgendwelche besonderen Ansätze? Also ich habe so ein, zwei Bilder im Kopf, die ich bei Übertragungen, vor allem im Triathlon-Bereich, die letzten Jahre sehen durfte. Die möchte ich aber gar nicht näher ausführen. Deswegen frage ich dich einfach so, als hätte ich das noch nie gesehen, ob es da irgendwelche Besonderheiten
gibt. Doch, das sprechen wir an dann. Ich weiß schon mal, was du raus willst. Aber gut, ja, also tatsächlich denke ich, dass es keinen spezifischen norwegischen Ernährungsansatz im Sinne einer festgelegten Diät gibt. Vielmehr, also was ich jetzt da im Kopf habe, ist jetzt speziell den Oliver Zeidler. Olympiasieger im Einerrudern bei der letzten Olympiade. Und ich habe über den einen Bericht gesehen, also da ist nichts dem Zufall überlassen. Also da werden Spurenelemente, da wird, also was dort alles getrieben wird, um die Leistung zu optimieren, ist gigantisch. Also das ist Wahnsinn und das ist für uns Hobbysportler eigentlich eher zu verneinen. Aber jetzt nochmal auf die Norweger zurückzukommen. Sicherlich spielt die Ernährung im Hinblick auf die Bereitstellung von Energie für das intensive Schwellentraining eine enorme Rolle. Und das haben die Norweger natürlich erkannt. Weil wir bewegen uns ja da in einem Bereich der individuellen anaeroben Schwelle, der Laktatschwelle. Und die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten ist natürlich essentiell, dass sie die primäre Energiequelle für diese Belastung darstellen. Und Athleten, die nach dem norwegischen Modell trainieren, achten besonders dann auf eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr vor und nach den intensiven Trainingseinheiten. Und weil wir, wie gesagt, beim Training im Schwellenbereich einen hohen Anteil der Energie aus dem Glykogenspeicher heranziehen. Und um diese Abfälle zu vermeiden, setzen viele auf dieses Carbloading, dieser Strategie zur Maximierung der Glykogenspeicher in den Muskeln. Und das geschieht durch eine erhöhte Kohlenhydrataufnahme in den Tagen vor den intensiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen. Wir haben da früher immer dazu Superkompensation gesagt. Ja, wir haben vor dem Wettkampf, sagen wir mal, bis 72 Stunden vor dem Wettkampf haben wir die Kohlenhydratzufuhr reduziert, haben eigentlich nur eiweißreiche Nahrung zu uns genommen, haben dann eine intensive Trainingseinheit absolviert, um auch noch die letzten Kohlenhydrate aus dem Körper rauszupressen, sage ich jetzt einmal. Und dann haben wir die letzten drei Tage vermehrt die Kohlenhydrate zugeführt. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Und dann werden natürlich durch die Athleten auch während des Trainings schnell verfügbare Kohlenhydrate, wie durch Gels oder Sport, Getränke zu sich kommen, ja, um die Leistung aufrechtzuerhalten, insbesondere bei den Double Threshold Days. Ja, aber dann kommt natürlich noch ein Punkt dazu, den ich bei den Norwegern festgestellt habe. Und zwar nehmen die Norweger sogenannte Bicarbonate
genau
zu sich. Das zur Pufferung der Laktatproduktion anregt. Und viele sagen, ja, das führt die richtige Anwendung führt zu Leistungssteigerung. Und was sind jetzt Bicarbonate? Das ist natürlich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das wird bezeichnet als Natriumcarbonat und hilft, wie gesagt, bei hochintensiven Intervallen und Wettkämpfen die Milchsäure als Nebenprodukt der Energieproduktion abzubauen, dass das schneller funktioniert. Und aber ob das jetzt für einen Amateursportler geeignet ist, wage ich einmal dahingestellt zu lassen. Wir wissen,
weil man ja immer noch sagen muss, dass ProfisportlerInnen ja auch, wie du das vorhin schon gesagt hast, wie du das in der Doku gesehen hast, und ich habe das auch in Bezug auf Radsport, habe ich mich da mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, und allgemein auch Leute, die damit ihr Geld gut verdienen können, haben halt auch immer ErnährungsberaterInnen an der Seite und sogenannte Nutritionists, die Pläne schreiben, die alles zusammenstellen. Und ich glaube, da macht man sich als Breitensportlerin nur unnötig verrückt, wenn man da so super verkopft dran geht. Aber interessant zu wissen ist es ja trotzdem, was die Profis so machen, ne?
Ja, klar. Ja, ich meine, es soll die Leistungsfähigkeit verbessern, es verzögert die Muskelermüdung und führt zur schnelleren Erholung. Ja, ich meine, das sind natürlich alles Dinge, die natürlich auch gerne der Amateursportler haben möchte. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass die Einnahme von sogenannten Bicarbonaten Nebenwirkungen hat, wie Magen-Darm-Beschwerden, Blähungen. Und das verursacht sogar Durchfall. Ja, und ich weiß ja nicht, was der Christian Blumenfeld im vergangenen Jahr in Frankfurt beim Frankfurt-Triathlon eingenommen hat, als er während des Laufens bei der letzten Disziplin plötzlich sich massiv übergeben hat müssen und die Toilette aufgesucht hat, das Dixi-Klo aufgesucht hat. Ja?
Eine starke Leistung danach, aber halt auch einfach weiterzumachen. Ne?
Und trotzdem eine gute Platzierung zu erreichen. Ja. Ja. Und es ist halt die Frage, Wann eignet sich das eigentlich? Ja, es ist halt für Athleten geeignet, die in hochintensiven, kurz- bis mittelintensiven Wettbewerben unterwegs sind. Es wird von Sprintern sogar eingenommen, Schwimmern, Radfahrern auf der Bahn. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist kein Wundermittel. Ja, es ist wie immer im Sport vielleicht auch eine Kopfsache. Und für mich ist er ausgewogene, gesunde Ernährung eigentlich immer nur noch ausreichend. Ja, vielleicht, klar, ich meine, Sportgetränke zu sich nehmen und vielleicht Eiweiß nach einer Belastung ist heutzutage Usus und schadet auch nicht.
Aber was würdest du BreitensportlerInnen noch raten, wie sie ihre Kohlenhydratzufuhr für einen Wettkampf trainieren können?
Das ist auch eine gute Frage. Ja. Also auf alle Fälle, also da kommt mir jetzt in den Sinn, ich war letztens mal bei uns im Mittenwald in einer Bäckerei, die nur für ihre Produkte nur hochwertiges Getreide verwendet, also nur Vollkorn. Mhm. Und da hat die dann eine Kundin beraten, und ich bin da daneben gestanden, und die hat gesagt, auch wenn ich solche hochwertigen Vollkornprodukte zu mir nehme, muss ich meinen Organismus erst langsam daran gewöhnen. Und genauso ist es bei uns im Sport. Wir müssen die Kohlenhydratzufuhr im Training schrittweise steigern, um die Verträglichkeit zu verbessern. Ja, das bedeutet, dass man vielleicht mit kleinen Mengen beginnt und diese im Laufe der Zeit dann steigert. Und es ist auch ratsam, dass ich versuche, verschiedene Kohlenhydratquellen auszutesten. Zum Beispiel, ob ich jetzt besser ein Gel vertrage. Ein Gel ist natürlich für den Körper schneller verfügbar, als wie wenn ich einen Riegel zu mir nehme. Ja, ein Riegel kann allerdings auch gute Dienste liefern. Oder ob ich besser Getränke zu mir nehme. Das ist natürlich alles eine Sache, die ich selber herausfinden muss.
Und dann, ja, was mir vor allem geholfen hat, ja, ist, das zu den Einheiten dazu zu schreiben. Also ich habe dann angefangen, zu den verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, zu schreiben, wie es mir dabei so ging, was ich genommen habe und wann ich es genommen habe, was ich so zu mir geführt habe. Und so habe ich ein bisschen rausgefunden, welche Kombination gut funktioniert und was ich am besten vertrage. Und das kann ich ja dann im Nachhinein quasi immer wieder einsehen, was ich eigentlich gemacht habe. Und ich glaube, was da auch eine Rolle spielt, einfach weil so eine Leistung und eine Tagesform, also wie man sich fühlt, ist ja echt von super vielen Dingen beeinflusst, dass man nicht gleich aufgibt, sondern dranbleibt. Also bei mir hat es eine ganze Weile gedauert und da gab es auch Läufe, da ging es mir magengabentechnisch nicht so gut. Oder dann hatte man doch nochmal Heißhunger gekriegt, weil man irgendwas falsch gemacht hat. Aber jetzt, nach einer ganzen Weile, muss ich sagen, hat sich was eingestellt, was funktioniert. Also dass man halt auch einfach wirklich dranbleibt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich lange Belastungen habe, ich esse erst gern was Festes. Und je länger es geht, umso weniger vertrage ich irgendwas, was ich kauen muss. Und dann wechsle ich halt auf ein Gel und auf ein Getränk und dann funktioniert das. Aber wie du schon sagst, glaube ich, muss das jeder so für sich so ein bisschen ausloten, wie es am besten passt.
Ganz klar. Also ist bei mir auch so. Ich vertrage, also ich, wenn länger unterwegs bin auf dem Fahrrad, 5, 6 Stunden, 7 Stunden, was weiß ich, dann kann ich ab einem gewissen Zeitraum keine feste Nahrung mehr zu mir nehmen. Das funktioniert dann bei mir nicht mehr. Ich muss dann auf Gels und Getränke zurückgreifen, um meine Glykogenspeicher wieder auffüllen zu können. Und darum ist es wichtig, dass man rausfindet, dass man das Timing rausfindet, wann ich was einnehme. Ja? Ob ich jetzt das vor dem Training oder vor dem Wettkampf einnehme oder während des Wettkampfs, aber auch wichtig nach dem Wettkampf, um die Regeneration zu fördern. Das ist, wie du schon richtig sagst, muss man das im Training vorher testen, um auszuschließen, dass ich im Wettkampf Magen- oder Darmprobleme bekomme. Ja, und das wie immer im Leben, das Beste ist, selber ausprobieren. Da kann ich oder du und ich noch so viel erzählen. Wichtig ist, dass man selber seine Erfahrungen sammelt. Und dass man auch moderate Mengen zu sich nimmt, ja. Dass man jetzt nicht hergeht und sich und 3 Gels reinzieht, das kann der Körper gar nicht auf einmal verarbeiten, ja. Und auch, wie gesagt, die individuellen Bedürfnisse sind entscheidend, ja.
Da sind wir ja schon mitten in der Praxisanwendung quasi. Und du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, aber jetzt haben wir ein bisschen mehr Raum dafür. Was würdest du denn sagen? Müsste eigentlich schon rausgekommen sein, aber ich frage trotzdem nochmal, für wen ist denn die norwegische Trainingsmethode geeignet? Also eher mal für EinsteigerInnen, für ambitionierte LäuferInnen, für StraßenläuferInnen, also.
Ja, du, das ist jetzt, muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht in die Nesseln setze. Also, im Prinzip, sage ich mal, oder wie sagt der Jurist, grundsätzlich, ist es für ambitionierte Läuferinnen und Läufer sowie Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler aller Leistungsstufen ist es geeignet. Grundsätzlich, ja. Aber man muss natürlich beachten, wir brauchen, um dieses Modell umzusetzen, eine sehr hohe Grundlagenausdauer. Nur wenn wir eine hohe Grundlagenausdauer erreichen, haben wir die Möglichkeit, dieses Training anzuwenden. Andernfalls geht der Schuss massiv nach hinten los. Ihr werdet keinen Spaß haben, wenn ihr mit der Methode arbeitet, ohne eine entsprechende Grundlagenausdauer. Ja? Und Einsteigerinnen und Einsteiger, die sollten sich langsam, wie immer halt im Laufsport oder im Ausdauersport, an einer Methode herantasten und den Trainingsumfang steigern. Und geeignet ist die Trainingsmethode natürlich für Straßenläufer, für Trailrunner, für Hybridsportler. Triathlon ist ja Hybridsportart beispielsweise. Oder für ambitionierte Hobbysportler, die ihre Leistung einfach verbessern möchten. Ja. Aber wichtig ist halt einfach, dass man die Trainingszonen, dass man die erstens einmal kennt, seine eigenen Trainingszonen kennt und dann eine Laktatmessung verwendet. Wir brauchen natürlich dann dazu ein Laktatmessgerät, ja, und das sollte man natürlich schon haben und die individuelle Anpassung der Trainingspläne ist wichtig, ja, um Überlastung zu vermeiden. Wie gesagt, wann ist das jetzt wichtig oder wann kann ein Breitensportler das eigentlich anwenden? Aber ich persönlich bin eher zwiegespalten, weil der Aufwand, der dazu erforderlich ist, ist enorm.
Ich würde sagen, das ist vielleicht das Sinnvollste, wenn wir nochmal die Vor- und Nachteile beleuchten zum Schluss.
Die Vorteile, die sind natürlich die Erfolge der norwegischen Athleten in den Ausdauersportarten. Die sprechen natürlich für sich. Ja, das der erste Anscheinsbeweis, sagt der Jurist, deutet darauf hin, dass die Methode effektiv ist. Ja, weil so viele norwegische Athleten, Norwegen ist im Laufsport genauso erfolgreich wie die USA. Norwegen hat 5,5 Millionen Einwohner, USA haben 250 Millionen Einwohner.
Viel mehr.
Ja, genau. Und die Sportförderung ist in den USA natürlich eine ganz andere als wie in Norwegen. Und das deutet natürlich darauf hin, dass es unheimlich Vorteile hat. Dann natürlich die Verbesserung der aeroben Kapazität und der VO2 Max spielen natürlich eine große Rolle. Dann aufgrund des hohen Trainingsvolumens ist es natürlich auch so, dass die intensiven Einheiten zur Entwicklung der mentalen Stärke und der Disziplin beitragen. Zweimal am Tag eine relativ harte Einheit zu absolvieren, ist natürlich für jemanden sehr, sehr fordernd. Und er erfordert natürlich auch eine enorme Disziplin und mentale Stärke.
Oder halt andersrum, wenn man weiß, dass man auch schnell laufen kann und gern schnell läuft, aber halt auch weiß, dass über 80% sich, sage ich mal, in dem Bereich befinden, in dem man auch noch viel nachdenken kann, erfordert das ja auch total mentale Stärke, so viel dann noch in der Grundlage durchzuziehen, ja, obwohl ich weiß, hey, eigentlich könnte ich schneller, ne?
Ja, ganz klar. Ja. Also ich möchte jetzt da gar nicht großartig weiter drauf eingehen. Also ich sage jetzt einmal so, das norwegische Modell ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das jedoch, glaube ich, mit Bedacht eingesetzt werden soll. Und weil es wichtig ist, die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten zu berücksichtigen und das Training entsprechend anzupassen. Und viele Hobbysportler haben das nicht, diese Möglichkeit. Vielleicht komme ich, wenn wir zum Schluss kommen, möchte ich da nochmal ein bisschen näher darauf eingehen.
Ja, dann würde ich sagen, können wir das ja machen. Die letzte Frage, die ich mir überlegt habe, war: Welche Impulse können wir denn als BreitensportlerInnen von den NorwegerInnen mitnehmen?
Ja, also die norwegische Methode, wie sie in Berichten beschrieben wird, also repräsentiert eine hochentwickelte Trainingsphilosophie, die auf fundierten physiologischen Prinzipien basiert. Sie kombiniert, das haben wir ja herausgearbeitet, hohes Volumen an niedrigen intensiven Training mit gezieltem Schwellentraining und einer präzisen Steuerung der Intensitäten, um die Ausdauerleistung im Endeffekt zu optimieren. Freizeitsportler, die ihre Leistung verbessern müssen oder möchten, besser vielleicht, bietet die Methode natürlich wertvolle Impulse. Es ist aber entscheidend, die Intensitäten und das Volumen an das individuelle Leistungsniveau und die zeitlichen, und das ist jetzt ganz wichtig, die zeitlichen Ressourcen anzupassen. Weil ein häufiger Fehler von Freizeitsportlern ist nämlich die Tendenz, oft zu intensiv und zu oft zu trainieren. Und dadurch die Regeneration vernachlässigt wird. Wie ich vorhin schon erläutert habe, Ingebrigtsen und Van der Poel, gerade der Van der Poel, den möchte ich da hervornehmen, weil der in der Vorbereitungsphase nur an 5 Tagen trainiert hat und an 2 Tagen nichts gemacht hat und sich nur seiner Freizeit gewidmet hat, um auch die sozialen Kontakte nicht zu vernachlässigen. Ja? Und deshalb ist das ein entscheidender Bestandteil des Trainingsprozesses. Und zwar insbesondere für Berufstätige, die neben dem Sport auch beruflich und familiär verpflichtet sind. Das ist und eine ausreichende Regeneration deshalb unerlässlich ist. Sonst gerate ich in den Stress. Dann wird Sport zum Stress. Und wenn ich mein Geld nicht damit verdiene, dann sollte es eigentlich nicht sein, sondern es sollte die schönste Nebensächlichkeit der Welt sein. Und weil die Beanspruchung durch den Alltag, durch Studium, Schule, Arbeit, kosten Energie und sollte bei der Trainingsplanung immer berücksichtigt werden. Und das norwegische Modell, was wir da auch rausziehen können, zeigt, dass ein ganz einheitlicher Ansatz, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das gezielte Training und die sorgfältige Planung kombiniert, um sicherzustellen, dass eine herausragende Leistung, das zu einer herausragenden Leistung geführt werden kann. Und Freizeitsportler können von diesen Prinzipien profitieren, indem sie ihr Training strukturiert angehen, sich auf ihren Körper verlassen, auf ihren Körper hören und die Bedeutung von Regeneration und Erholung erkennen. Und es ist wichtig, diese Trainingsintensität und das Volumen an das individuelle Leistungsniveau und die zeitlichen Ressourcen anzupassen. Und es zeigt sich immer wieder, dass es nicht, das möchte ich jetzt ganz explizit betonen, dass es nicht die eine universell beste Methode gibt. Jeder Sportler und Sportlerin reagiert individuell auf verschiedene Trainingsansätze. Das müssen wir verstehen, weil was für Weltklasse-Athleten aus Norwegen oder anderen Ländern funktioniert, muss nicht zwingend die beste Wahl für uns sein. Und drum achtet auf euren Körper, wählt vielleicht, ich bin jetzt jemand, der unheimlich großen Wert auf den HRV-Wert legt, auf die Herzratenvariabilität. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich denke, damit ist eigentlich alles gesagt, ja, dass die Erholung, dass die Freizeitsportler viel mehr auf sich achten sollen und auf die Erholung einen großen Wert legen sollten.
Ja, dann, ich freue mich total, dass du, sagen wir mal, als Wiederholungsexperte bei uns warst. Und ich lerne in unseren Gesprächen immer ganz viel. Und ich hoffe, euch da draußen, die Zuhörenden, euch geht's genauso. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal wirklich für deine Zeit bedanken. Es war einfach richtig schön. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten, was sind das jetzt, 70 Minuten, richtig viel gelernt. Und es war ja trotzdem ein recht komplexes Thema. Und es kann ja sein, dass da noch Fragen aufkommen. Deswegen wollte ich fragen, wo könnte ich unsere HörerInnen denn finden?
Also, ihr könnt mich finden. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie meine Instagram-Seite heißt. Das ist kurt_könig99. Da könnt ihr mich finden. Und wenn ihr Anregungen oder Tipps benötigt oder weitere Erkenntnisse aus diesem System haben wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, ich bin auch auf Facebook unterwegs und da gibt er einfach Kurt König ein und dann seht ihr schon einen mit einem Powerbar Cappy in der Landschaft der Kapverdischen Inseln stehen. Und da könnt ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken und eine Anfrage bezüglich irgendwelchen Trainingsthematiken.
Geht klar, das verlinken wir natürlich alles nochmal in den Shownotes, sodass man mit einem Klick auch schon am Ziel ist. Und genau, Ansonsten würde ich euch noch unseren Instagram-Account ans Herz legen. Der heißt achilles.running. Und lasst uns da gerne ein Follow da, genauso wie hier oder auf Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Da würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund und keep on running.